Es ist mir wichtig, das freizulegen. Also, dass hinter diesen ganzen vielen Zuschreibungen Menschen stecken, die sich einfach sehnen nach Freundschaft, nach Liebe. Ja, und dann auch sich gegenseitig eben unterstützen können und eine Gemeinschaft bilden.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, dass die Autorin Phyllis Penskofer mein Gast ist, dass sie sich Zeit genommen hat von Südspanien aus. Wie es dazu kam, das ist eine eigene Geschichte. Sie passt zu einer Geschichtenerzählerin von Format, wie Phyllis Penskofer das ist. Die Geschichte geht so. Vom 27. bis zum 30. März war ja Buchmesse in Leipzig. Unter anderem wurde dort die Nominierungsliste des diesjährigen Deutschen Jugendliteraturpreises vorgestellt. Wen's interessiert, der findet alle Titel und Jurybegründungen auf der Website des Arbeitskreises Jugendliteratur AKJ www.jugendliteratur.org. Außerdem wurde in Leipzig das Kranichsteiner Literaturstipendium 2025 verliehen. Ich war das letzte Mal in der Jury dabei. Ja, der Abschied fällt mir schwer, aber ich durfte die Preisverleihung nochmal moderieren. Ausgezeichnet wurden im Kinderbuch »Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon« von Benjamin Tienti und Karen Köhler mit ihrem Kinderbuchdebüt »Himmelwärts«. Außerdem im Jugendbuch Luca Kieser für seinen Roman Pink Elephant und Phyllis Penskofer für ihr Debüt Alles im Grünen oder Wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach. Wir haben in Leipzig die Bücher und vor allem natürlich die AutorInnen gefeiert. Es gab kurze Lesungskostproben. Und wir sind ins Gespräch gekommen über das Lesen, das Schreiben, die Literatur, die Kinder- und Jugendliteratur, über die jeweilige Arbeit, über die Bücher. Auch das könnt ihr nachschauen, wenn ihr wollt, auf der Website des Deutschen Literaturfonds. Das Ganze war intensiv und dicht, nur mit einer ging es nicht, mit Phyllis Penskofer, denn sie war unterwegs und konnte darum leider in Leipzig nicht dabei sein. Warum, das erfahrt ihr im Laufe unseres Gesprächs. So viel nur vorab. Solltet ihr im Hintergrund ein Kind rufen oder rumrennen hören, solltet ihr Erwachsene murmeln hören, dann ist der Grund dafür, dass Phyllis Penskofer uns mitnimmt nach Südspanien. Dort hat sie sich Zeit genommen für Freigeistern. Wahnsinn. Wahnsinnsgeistern heißt nun auch diese 102. Freigeistern-Folge, denn der Wahnsinn hat Methode. Im Debüt Alles im Grünen oder Wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach. Die Autorin Sarah Jäger schreibt dazu: Beeindruckend, wie es Phyllis Penskofer gelingt, eine völlig abgedrehte Story zu entwerfen und gleichzeitig voller Empathie und mit großer Ernsthaftigkeit über Einsamkeit, Angst und Tod zu erzählen. Dieser Roman ist überraschend und wild. Ich habe den Roman in der 98. Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern vorgestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das natürlich auch nochmal anhören. Damals habe ich gesagt, der im besten Sinne unverschämte Roman erklärt drei sogenannte Psychos zu ziemlich besten Freunden und sowieso zu Helden. Wie das geht? dazu später mehr. Ich hatte jedenfalls viele Fragen an Phyllis Penzkofer, an ihr Buch, an ihr Schreiben. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, sie auch zu feiern, sie nachzufeiern. Genau das machen wir jetzt mit unserem Gespräch. Bevor wir damit loslegen, möchte ich sie euch noch kurz vorstellen, damit ihr wisst, auf wen ihr euch freuen könnt. Phyllis Penzkofer wurde 1985 in München geboren. Sie studierte Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Turkologie in Bamberg und Ankara. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin und Journalistin in Berlin. Zuvor war sie viele Jahre als Radiokolumnistin im Bayerischen Rundfunk zu hören, wo sie türkische Gerichte mit Geschichten präsentierte. Das sind knapp 5-minütige Betrachtungen über türkisches und deutsches Essen, aber eigentlich sind es sehr schräge, witzige Kurzgeschichten über deutsch-türkische Befindlichkeiten. Bereits während ihres Studiums nahm Phyllis Penzkofer an Literaturwettbewerben der Universität teil. Im Münchner Literaturhaus hat sie die Akademie des Schreibens besucht. Dass sie außerdem Theaterkurse für Kinder geleitet, Filme mit Jugendlichen gedreht und Deutsch unterrichtet hat, merkt man ihrem Schreiben an. Das ist dialogstark, ungeheuer witzig, ungeheuer lebendig und überaus authentisch. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, liest Phyllis Penzkofer für euch an dieser Stelle das Freigeistern-Auftaktgedicht.
Hallo liebe Freigeister und Freigeisterinnen. Ich freue mich sehr, heute ein kleines Gedicht aus meinem Roman Alles im Grünen oder wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach zu lesen. Es ist ein Gedicht von einem persischen Dichter, der Sa'di heißt und der im 13. Jahrhundert gelebt hat. Meine Romanfigur Musti aus Syrien hat eine arabische Adaption davon gehört von seiner damaligen Freundin Sabah in Aleppo. Das war für ihn ein wichtiges Gedicht. Es ging da um die Demonstrationen, auf die sie gegangen sind und um Freiheit, die sie fühlen wollten. Und ich werde dieses Gedicht nochmal ein bisschen adaptieren. Und zwar werde ich dieses Gedicht aus der Perspektive von Queen Tiger erzählen, die es ein bisschen feministisch aufgearbeitet hat. Die Kinder Evas sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder eines Leibs von einer höheren Macht erdacht. Sobald ein Leid geschieht, nur einem dieser Glieder, dann klingt sein Schmerz zugleich in ihnen allen wieder. Ein Mensch, den nicht die Not seiner Geschwister rührt, verdient nicht, dass er noch des Menschen Namen führt. Ich habe dieses Gedicht genommen, weil ich denke, dass es auch sehr gut in unsere Zeit passt. Und es erinnert daran, sich Menschlichkeit zu bewahren und empathisch zu sein.
Vielen Dank, liebe Phyllis, und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Es war mir ein Herzensanliegen, denn eigentlich hätten wir uns in Leipzig auf der Buchmesse getroffen. Da hast du das Kranichsteiner Literaturstipendium in der Sparte Jugendbuch bekommen und es gab eine Präsentation und eine Verleihung und so weiter. Es wurde gefeiert. Du aber warst nicht da. Warum?
Oh, da gab es ganz viele Gründe, alle zusammen. Also ich bin eigentlich das ganze Jahr, wäre ich zu Hause gewesen. Nur in dieser Woche haben wir uns unsere Flitterwochen gelegt. Es war ein Geschenk von Pablos Familie. Wir haben nämlich so eine Corona-Hochzeit gehabt. Und dann haben wir uns diese Urlaubswoche in Cadiz aufgespart auf genau diese eine Woche. Und dazu kam auch noch der 2-jährige Geburtstag unserer Tochter. Dazu kommt auch noch minimal die Flugangst, die ich allerdings wirklich, wirklich überwunden hätte für dieses Wahnsinns-Event. Ich hatte 4 Stunden mit dem Zug nach Malaga. Da gab es dann irgendwie 2-mal die Woche einen Flug. Ich wäre dann 3 Tage weg gewesen von dieser Woche. Und ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, das zu machen. Und gleichzeitig hatte ich wahnsinniges FOMO, also Fear of Missing Out. Und war eigentlich die ganze Zeit am Handy an dem Tag und habe geguckt, was ich alles verpasse. Und es sah wirklich so aus, als hätte ich ganz viel verpasst. Und gleichzeitig habe ich mich gefreut, dass es so gut und schön war.
Wir haben dich natürlich sehr vermisst, aber ich finde, Flitterwochen und Kindergeburtstag sind ja wohl die allerbesten Alternativen. Und der Süden ist es auch. Beschreib uns doch mal, wo du gerade bist. Wie sieht dein Aufnahmeplatz aus?
Also seit gestern bin ich in Sevilla. Davor waren wir in Cádiz. Und ich kann nur sagen, wie es riecht. Es riecht wahnsinnig nach Orangenbäumen. Gerade habe ich nämlich das Fenster geschlossen und auch die Fensterläden. Das ist so ein schöner Altbau in der Innenstadt. Und ja, weil das einfach ein bisschen laut wäre, glaube ich sonst. Aber man riecht sogar, dass es draußen einfach wahnsinnig nach Orangen duftet. Jetzt ist die Saison anscheinend zu Ende. Und da liegen Orangen auf dem Boden, die so ein bisschen vor sich hin faulen. Und trotzdem riecht es noch gut. Und so viel haben wir noch gar nicht gesehen von der Stadt. Also wir sind erst seit gestern Abend hier. Und ich kann nur sagen, was ich so vom Balkon aus mitgekriegt habe. Oder ja, wir sind in der Nähe vom Markt. Da waren wir gestern noch schnell was zu Abend essen. Und ja, bis jetzt sieht alles wunderschön aus.
So klingt's auch. Danke, dass du uns dahin mitnimmst. Wir fangen jetzt mit dem Fragebogen an. Und ich sag dir gleich, nach der 100. Folge sind noch 2 Fragen dazugekommen. Die werden da einfach als Überraschung eingewoben oder gewebt. Ich fange jetzt aber mal wie immer mit der ersten Frage an, die da heißt: Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ja, absolute Vielleserin. Also es ging so weit, dass ich auf Kindergeburtstagen nicht mit den anderen Kindern gespielt habe, sondern als erstes zum Bücherregal gegangen bin, um zu gucken, was haben die denn da stehen, und mich dann daneben gesetzt habe und dann gelesen habe, während die anderen gespielt haben. Ich wurde auch dann nicht mehr zu so viel Kindergeburtstagen eingeladen. Aber ich habe so viel gelesen, wie ich konnte, habe auch Bücher gelesen, die nicht so altersgerecht waren, weil ich auch die Bücher meiner Eltern gelesen habe, was mich, glaube ich, nachhaltig geprägt hat. Also ich glaube so, ja, dass ich ein ängstlicher Mensch geworden bin, liegt vielleicht auch daran. Aber Lesen war für mich eigentlich so das Wichtigste in meinem Alltag.
Hast du gerade gesagt, dass ich ein ängstlicher Mensch geworden bin oder dass ich kein ängstlicher Mensch geworden bin, liegt daran?
Ein ängstlicher Mensch. Also ich glaube, wenn man so mit 8 anfängt, irgendwelche Bücher über den Spanischen Bürgerkrieg zu lesen oder auch über den Zweiten Weltkrieg. Ja, mein Vater war, also oder ist Romanist, deswegen hatten wir ganz viel auch Spanischen Bürgerkrieg, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Aber ja, ich habe viele Kriegsbücher gelesen, viel Gewalt gelesen und habe es verschlungen, obwohl es nicht altersgerecht war. Und wenn meine Eltern dann gehört haben, dass ich dieses Buch gelesen habe, ohne es natürlich zu verstehen, aber trotzdem natürlich sehr viel daraus gezogen habe, dann waren die immer richtig geschockt eigentlich, dass ich das in die Finger gekriegt habe. Man hätte da vielleicht auch so, wie man das heute mit Schränken macht oder so, so Kindersicherungen vorspannen müssen oder sowas.
Oder halt zusammen reinschauen, ne? Dass du zumindest nachfragen kannst, wenn dich was gar zu sehr erschreckt. Was übrigens eine Frage des Fragebogens ist. Ich stelle sie jetzt aber nochmal explizit. Gibt es ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat? Ich meine, du hast jetzt schon viel gesagt, aber erinnerst du dich womöglich noch an einen Titel?
Ja, also was sofort in meinen Kopf kommt, ist, damals war es Friedrich, und das war jetzt nicht von meinen Eltern, dieses Buch, da war ich, glaube ich, bei meinen Großeltern und deren Kinder haben das als Schullektüre gelesen, also meine Onkel und Tanten, so vermute ich das, weil es stand da in einem der Zimmer rum und ich habe das immer noch im Kopf auch, also diese Wahnsinnsungerechtigkeit, dass der kleine Junge da nicht in den Bunker darf, als die Bomben fallen.
Weil er jüdisch ist.
Also ich habe das noch im Kopf, ohne es jemals wieder gelesen zu haben. Ich glaube, das war schon ein Buch, das mich als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, schon sehr klein, umgehauen hat und wahrscheinlich genauso heute noch sehr traurig machen würde. Und was meine Eltern mit mir gelesen haben, also mein Vater, war, das ist jetzt eine ganz andere Kategorie, aber es war der Struwwelpeter, das waren diese Struwwelpeter-Geschichten. Und ich kann die heute noch. Also auch, obwohl ich nie wieder reingeguckt habe, weiß ich noch diese Strophe. Und Minz und Maunz, die Katzen, die hoben ihre Tatzen. Miau, 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 miau. Das Haus, das brannte lichterloh.
Also das arme Paulinchen.
Ja.
Oder Pauline, ja.
Ja, ich weiß die Namen gar nicht mehr. Namen kann ich mir mal sehr schlecht merken. Nur diese Emotionen. Und meine Katze hieß dann später Maunzi. Wahrscheinlich auch irgendwie unbewusst aus diesem Buch. Ist aber Gott sei Dank nicht verbrannt. Ja, also ich glaube, der Struwwelpeter ist jetzt auch pädagogisch nicht so ganz sinnvoll. Würde ich jetzt vielleicht meiner Tochter nicht vorlesen. Aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Also ich werde wahrscheinlich niemals unsere Wohnung in Brand setzen.
Da bin ich beruhigt und finde es aber auch interessant, dass du das jetzt verbindest, dass ein Schrecken, den man sich lesen zuführt oder zugeführt bekommt, wie auch immer, eben so eine lang anhaltende Wirkung hat. Also vergessen wird man, glaube ich, das, was einen erschreckt, nicht. Und weniger womöglich als ein Lieblingsbuch der Kindheit, nach dem ich dich aber natürlich auch fragen will.
Ja, Lieblingsbücher, da gab es viele. Es ist schwer, sich zu entscheiden, natürlich. Ich glaube, ich würde da so ein Stechen machen zwischen der unendlichen Geschichte und Vonja Räubertochter. Weil bei der unendlichen Geschichte, ich weiß noch, das Buch allein hatte sowas Magisches für mich. Das war auch, glaube ich, sehr besonders gestaltet. Und in der Geschichte selbst, glaube ich, war das Buch, das dieser Junge gelesen hat, ich glaube, Michael hieß er.
Sebastian, glaube ich.
Ach, Sebastian, genau, gleiche Namensschublade. Das Buch sah in der Geschichte genauso aus wie das Buch auf dem Cover, so dass man selber oder ich selber auch das Gefühl hatte, da so mich hineinzulesen und mich damit total identifizieren konnte, quasi in diese Geschichte einzutauchen. Ich weiß nicht, wie ich heute dazu stehen würde. Ich lese Bücher meistens nur einmal. Ich habe das Buch auch nie wieder in die Hände genommen. Ob ich das überhaupt noch mögen würde, kann ich nicht sagen. Und dann habe ich aber Ronja Räubertochter und das habe ich geliebt, einfach wegen Ronja, die ich so toll fand und so mutig fand, die da in den Wald gezogen ist, um ihre Freundschaft zu retten. Und auch dieses ganze Setting, das Astrid Lindgren aufmacht, wie sie die Natur schildert und auch diese großen Gefühle. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr genau. Mattes hieß vielleicht der Vater von Ronja.
Mattes.
Mhm. Ja, genau. So sein Leid, dass er da so in die Welt hinausschreit, weil er die Tochter verliert. Und es war so hoch emotional und er verliert sie aber nicht. Ich habe immer noch auch im Kopf diese kleinen, ich weiß nicht, was das waren, diese kleinen Wesen.
Diese kleinen Rumpelwichte oder wie die hießen, ne?
Ja, genau, die immer so geflüstert haben oder so. Wieso tut sie so? Warum nur Blues?
Wieso denn Blues? Wieso denn Blues? Was ist denn hier schon wieder los oder so?
Genau, und das sage ich auch immer noch, wenn ich irgendwie, wieso denn Blues? Oh Gott, ich bin total geprägt, sehe ich gerade, von dem, was ich als Kind gelesen habe.
Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen, so ist es nämlich.
Ja, total.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Ja, ich habe die Frage erwartet und befürchtet. Ich kenne ja deinen Podcast schon. Ich werde das auch auf Lesungen gefragt, wenn ich so vor Schulklassen lese. Und ich habe mich jetzt einfach mal entschieden für The Hate U Give von Angie Thomas. Es ist selten in letzter Zeit so gewesen, weil ich irgendwie auch so wenig Zeit zum Lesen gerade habe wirklich, dass ich wieder so eine Sogwirkung gespürt habe bei einem Buch. Und ich finde es Wahnsinn, wie sie die ja selber irgendwie in so einem sehr schweren Stadtviertel groß geworden ist, das ja von Gewalt und Drogen geprägt war. Also sie kann darüber erzählen und authentisch erzählen, wie sie es schafft, so eine furchtbar rassistische Geschichte von Polizeigewalt, die ja immer stattfindet, dass sie es schafft, trotzdem so Wärme hineinzubringen, auch so durch dieses Setting dieser Familie, die so eine Liebende ist und auch die Nachbarschaft, in der es eben nicht das Böse und das Schlechte gibt, auch wenn da eben so eine große Gewalt ist, sondern eben auch so eine wahnsinnige Menschlichkeit, aber das so realistisch erzählt und ohne zu stigmatisieren und ohne zu verkitschen. Also ich liebe dieses Buch. Und das ist ein Buch von vielen, die ich ganz großartig finde, aber das steht jetzt halt eben stellvertretend für alle anderen, die ich sehr mag.
Gibt's denn ein Buch, das du nicht zu Ende gelesen hast? Und wenn ja, warum?
Ja, da gibt's viele tatsächlich. Früher habe ich mich wirklich bemüht, immer alles durchzulesen. Und jetzt, umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass meine Lebenszeit nicht reicht dafür. Und ich breche jetzt einfach hart ab. Und bei einem Buch allerdings finde ich es von mir selbst ungerecht. Das möchte ich auch noch mal probieren, wenn ich in einer anderen Stimmung bin. Und das ist von Han Kang, Die Vegetarierin. Das ist, finde ich, sehr gut geschrieben. Aber ich habe gemerkt, ich kann es von der Stimmung gerade einfach nicht lesen. Das will ich aber noch mal probieren. Ja, und dann, da gibt es so viele, aber zum Beispiel auch Virginie Despont. Ich habe Subutex geliebt. Also ich mochte die sehr, die Bücher. Es war für mich wie Serie gucken. Also ich bin da sehr schnell reingekommen und es ging auch nach einem harten Tag, sich da hinzusetzen und das zu lesen. Und fand das sehr tröstend mit dieser Musik, obwohl die Gewalt eigentlich auch eine große Rolle spielt, vor allem im dritten Band. Und da hat sie dann das andere Buch geschrieben. Ich glaube, liebes Arschloch.
Genau, diesen Mailwechsel da. Mhm.
Ja, genau. Und ich habe angefangen und ich habe gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich lese das nicht weiter. Ich finde das sowas von unauthentisch, die Stimme oder die beiden Stimmen. Ich habe da so ein bisschen geschmollt.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Oh, das ist auch sehr schwer, weil es gibt so viele Bücher. Ich habe zu Hause eine Bücherliste und auch so einen Stapel schon gekaufter Bücher, die da rumstehen und darauf warten, dass ich sie lese. Und ich habe auf meinem Handy, fällt mir gerade ein, 1000 Fotos, die ich in irgendwelchen Büchergeschäften gemacht habe, von Büchern, die ich unbedingt lesen will und noch kaufen möchte. Na, so ein Bücherberg, der stapelt sich in die Unendlichkeit. Ich habe sehr viele Klassiker gelesen, weil ich Germanistik studiert habe. Da ging es vor allem um Klassiker bei mir. Es sind dann schon eher neuere Texte. Und davon gibt es ja jedes Jahr einfach so viele, die dann einfach plötzlich zu finden sind. Und man muss sich entscheiden. Okay, wenn ich mich jetzt wirklich festlegen muss, dann nehme ich Rachel Cusk. Von der habe ich Outline gelesen. Und ich würde, glaube ich, gerne die anderen Bände auch noch von ihr lesen.
Super. So, jetzt kommt eine neue Frage. Ab wann ist ein Buch zu dick?
Wenn man merkt, dass man sich zwingen muss, es zu lesen.
Genau, wenn man anfängt, drüber nachzudenken.
Ja, genau. Und dann so guckt, wie viel Seitenzahlen sind denn da noch übrig bis zum Ende. Und dann denkt, na, vielleicht lese ich schon mal gleich das Ende. Dann kann ich mir die 50 Seiten Szenebeschreibung sparen.
Und würdest du auch sagen, das hat gar nicht mit dem tatsächlichen Umfang zu tun?
Ja, auf jeden Fall.
Also auch eigentlich dünne Bücher können zu dick sein.
Ja, auf jeden Fall. Schon eine Seite kann zu lang sein.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Ich habe natürlich bei Gedichten, also was heißt natürlich, also ich habe selber in meinem Kopf ganz viele Gedichte, die nicht meine Lieblingsgedichte sind, aber die ich mir einfach gemerkt habe, weil ich sie lustig fand. Das ist dann ganz viel so, wie heißt der, Christian Morgenstern, genau. Aber ich glaube, ich werde jetzt kein Palmström-Gedicht zitieren. Dann nehme ich die gestundete Zeit von Ingeborg Bachmann. Das ist, es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Das ist vielleicht mein Lieblingsgedicht.
Und sehr aktuell. Vielen Dank für die Erinnerung an die große Ingeborg Bachmann. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich kenne mich nicht so gut aus mit Illustration. Ich habe so ein paar Kinderbücher, die ich wahnsinnig gerne selber angucke. Und zwar sind die von Jennifer Love. Ich finde die Illustration wahnsinnig schön und ich habe durch Zufall in einem Laden für englischsprachige Literatur von ihr das Buch gesehen, Love is Love. Und da zeigt sie quasi die unterschiedlichsten Beziehungen, die von Liebe erfüllt sind, zwischen den unterschiedlichsten Menschen. Und ich fand das wahnsinnig schön auch gemalt und gezeichnet. Ich würde sie ja mal fragen, ob sie Lust hätte.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Diese Frage kenne ich aus seinem Podcast und ich habe sie befürchtet. Sehr schwierig, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, mich reizt dieser Gedanke gar nicht, weil ich hatte schon mal das Vergnügen, in Anführungsstrichen, ein Privatkonzert zu bekommen. Ich und Pablo, also es ging jetzt nicht so um mich alleine, aber wir waren schon zu zweit und das war mir schon zu viel. Ich fand so, ach, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll und ich fand das so stimmungsvoll, so aufgeheizt. Wenn es schon sein müsste und mich jemand zwingen würde, da irgendwie in so eine Privatlesung zu gehen, dann würde ich irgendwas Lustiges mir wünschen. Oder irgendjemand, der dann diese Stimmung so brechen kann, dass es mir nicht mehr peinlich ist. Das wäre dann vielleicht die Sargnagel. Die würde ich vielleicht fragen. Die würde mich dann zum Lachen bringen.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage dann so richtig verstehe. Wenn ich sie jetzt so beantworte. Es gibt ja von Ingeborg Bachmann die Briefromane. Einmal mit Max Frisch und einmal mit Paul Celan. Und ich habe zumindest erstmal mit Max Frisch den ersten unglaublich gern gelesen.
Der Briefwechsel zwischen den beiden.
Ja, der Briefwechsel. Und schon mit so einem Gefühl, boah, ich steige da ganz schön in die Privatsphäre ein. Und dann habe ich gehört und gelesen, dass sie total dagegen war, dass ihre Briefe veröffentlicht worden sind. Ich habe mich dabei aber schlecht gefühlt. Und gleichzeitig fand ich so bereichernd, weil ich auch Paul Celan so wahnsinnig als Person so schätze oder auch ja, sein Leben halt so selber mich auch sehr berührt und auch seine Gedichte mag, dass ich es auch sehr bereichernd fand, aber es auch nicht richtig genossen habe, weil ich wusste, wow, ich lese gerade Tagebuch sozusagen, also irgendwas, was nicht für mich bestimmt ist. Und da irgendwie, ja, ich glaube, ich würde jetzt kein drittes Buch, also ich weiß nicht, mit wem sie dann vielleicht noch Briefe ausgetauscht hat, aber ich würde dann sagen, nee, sorry, du hast hier deine Privatsphäre und es tut mir leid.
Tolle Antwort auf die Frage, danke.
Das freut mich, dass du sie magst.
Welche Kinderbuchfigur, das ist auch eine neue Frage, brauchen wir heute vielleicht ganz besonders und warum?
Da fallen mir ganz viele ein. Also mir fällt gerade Mumu ein, die gegen die grauen Männer kämpft, die uns die Zeit stehlen wollen. Allerdings nicht, sie kämpfen nicht mit Waffen. Die grauen Männer sind auch nicht mehr so wie in diesem Film, sondern sie sind laut und brutal. Also bräuchte sie vielleicht jetzt noch mehr Verstärkung, wobei sie hat ja schon diese Schildkröte an ihrer Seite. Und auf jeden Fall, glaube ich, würde ich ihr dann alle, ich würde ihr Ronja an die Seite stellen. Ich würde ihr auch Pippi Langstrumpf an die Seite stellen, die ich ja selber gar nicht so mochte, als ich klein war. Aber jetzt, glaube ich, ist es ganz gut, jemanden sehr aufmüpfigen und trotzigen da mitzuhaben. Ich würde vielleicht sogar Karlsson vom Dach, den ich ja schrecklich finde, aber der könnte dann zumindest von oben irgendwie auch
oh,
noch.
Oh, wie schön, ja.
Auch noch.
Du siehst es szenisch vor dir und dann brummt er über ihr herum.
Genau, der könnte sie von oben unterstützen.
Von unten hilft Cassiopeia und von oben der Karlsson. Super. Oh, wie schön. Und fällt dir zufällig eine aktuelle Kinderbuchfigur ein?
Ja, die eigenen zu nehmen ist ja jetzt doof irgendwie.
Wieso?
Ja, muss vielleicht nicht sein.
Hau raus, das finde ich überhaupt nicht doof.
Ja, ich bin ja so, dass ich dann denke, so ein bisschen Voodoo wäre gar nicht schlecht. Dann würde ich Queen Tiger schon fragen, ob sie nicht Lust hätte, so ein bisschen Knochen, Hühnerknochen zu werfen und es vielleicht doch nochmal zu probieren mit ein bisschen Zauber. Aber sonst fällt mir eigentlich nur ein, dass die meisten Figuren wirklich stark sind, wenn sie zusammen sind. Ne? Wenn sie dann irgendwie so eine Art, wenn dann Freundschaften entstehen. Die Sonne so schwarz, denke ich gerade, oder? Die Sonne so schwarz?
Von der Chantal Fleur St. John. Die Sonne so strahlend und schwarz.
Ja, genau. Die hattest du ja auch in deinem Podcast. Was ich auch ein ganz tolles Buch finde. Also da merkt man ja auch, wie sie dann anfängt, Stärke zu gewinnen und sich selbst zu finden, aber eben mit der Unterstützung ihrer Freunde und Freundinnen und ihrer Liebe. Also es sind gar nicht so an sich so von Anfang an starke, ausgereifte Jugendbuchfiguren, die sich entwickeln mit den Beziehungen zu anderen, die sie supporten.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Früher gab es so über mich in der Abi-Zeitung, also die Freundinnen in meiner Klasse haben für mich, genau, wir haben uns gegenseitig so Artikel geschrieben. Die haben geschrieben, das Chaos hat einen Namen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der beste Buchtitel. Und ich war in Cadiz, als es geregnet hat, spontan in so einem Museum, wie nennt man das, Lithografie, wo man in Stein reinritzt und daraus so Kunst macht oder Flyer. Und da dachte ich so, nichts in Stein gemeißelt. Das ist auch eine schöne Grabinschrift. Aber vielleicht würde ich das dann für mein Buch nehmen.
Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich finde, da wäre es wichtig, dass es Menschen sind, die vielleicht nicht Geschichten erzählen, die wir sowieso schon so oft kennen. Ich würde mich da jetzt nicht auf den Namen festlegen, aber ich glaube, alles, was auch unsere Normalität zeigt, die allerdings nicht abgebildet wird oder nicht genügend, immer noch nicht genügend abgebildet wird, ist schon ein gewinnbringendes Buch. Also sei es ein alleinerziehendes Elternteil, seien es Kinder aus Beziehungen, die jetzt nicht heteronormativ sind, sei es ein Kinderbuch über eine muslimische Familie. Sowas jetzt so als kleiner Auszug ist schon gewinnbringend, wenn es von einer Person geschrieben wird, die darüber erzählen kann. Weil ich finde, davon gibt es immer noch zu wenig Bücher. Also jemanden wie zum Beispiel Shema Sarı-Yıldız, die auch eine Illustratorin, die hätte ich nennen können, der folge ich auf Instagram, die hat jetzt irgendwie so ein Projekt mitgemacht, wo es darum geht, eben Kinderbücher mitzugestalten, die so einen postmigrantischen Blickwinkel mitbringen. Und ja, ich finde, das wäre wichtig.
Also die Bühne der ErzählerInnen erweitern.
Ja, danke. Du hast es gut zusammengefasst. Ja.
gerne. Womit wir ja nun bei deinem Roman landen, für den du das Kranichsteiner Literaturstipendium bekommen hast. Ich würde sagen, das macht die Bühne frei für in dem Fall jetzt auch Figuren, die so noch nicht vorgekommen sind, wenn man es verkürzt. Dann erzählt alles im Grünen oder...
Wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach.
Aber dieser Titel ist natürlich wirklich eine Steilvorlage. Der zeigt, finde ich, sehr gut, worauf man sich einlässt, wenn man den Roman aufschlägt. Allein dieses alles im Grünen, das nicht zu Ende zu führen, ja, ist ja schon mal genial. Und dann könnte man, grob gesprochen, ich sage es jetzt auch nur in Anführungszeichen, drei Psychos werden ziemlich beste Freunde. Wie würdest du denn diese Geschichte erzählen, die du dir da ausgeheckt hast?
Ja, genau so. Drei Psychos werden ziemlich beste Freunde. Also, das ist die Geschichte.
Und hat damit dein Schreiben angefangen, dass du die drei vor dir gesehen hast?
Ja, wobei, jetzt tut es mir gerade leid wegen Musti. Ja,
genau, bitte. Finde ich nämlich
ja,
auch.
Nee, ja, genau. Kann ich so nicht stehen lassen. Nein, drei Menschen, die von anderen als Psychos wahrgenommen werden, werden ziemlich beste Freunde und Freundinnen.
Also, du würdest bei zweien sagen, dass... Selbst in Anführungszeichen trotzdem trifft es das, nämlich Queen Tiger und die Ich-Erzählerin. Und der Unterschied zu Musti ist welcher?
Also ich finde, Musti ist so das ruhige Element zwischen zwei Menschen, die halt schon sehr special sind, um das jetzt mal aus Normalo-Perspektive zu beschreiben. Rabea macht ja die Vogelgeräusche, wenn sie Angst hat und hat einfach vor allem Angst, was ich übrigens nachvollziehen kann. Für mich ist das auch nicht so psycho, um das Wort jetzt einfach so zu benutzen. Und Queen Tiger hält sich ja für eine große Magierin und traut sich zu, tote Menschen zum Leben zu erwecken. Also das ist natürlich schon ein bisschen eigen. Und Musti ist einfach dort gelandet. Das Leben hat ihn dahin gebracht, in dieses betreute Wohnen, weil er vor dem Krieg fliehen musste und diese Notunterkünfte so überfüllt waren, dass ihn Maya dann, die dort auch gearbeitet hat als Pädagogin, in dieses betreute Wohnen reingebracht hat für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Und man muss sich die Situation vorstellen, die drei sind jetzt völlig, also das haben die sich ja nicht ausgesucht, zu dritt in dieser Wohnung, in dieser WG. Und es gibt eine ziemlich motzige, ich weiß nicht, ob wirklich boshaft, aber nicht gerade zugewandte Vermieterin, die im Haus wohnt. Und damit nimmt ja dann der ganze, ich sage jetzt mal Irrsinn, auch erzählerische Irrsinn seinen Lauf. Kannst du da auch noch mal kurz für die jetzt zuhören, aber das Buch nicht kennen, kurz erzählen?
Na gerne. Also Musti ist der Einzige in dieser Wohnung, der sich die Schuhe auszieht und sie so in den Flur reinstellt. Und das ist nämlich der verhängnisvolle Moment, als nämlich die böse Alte mit ihrem Mops Arthur die Treppen hochgeht, verkeilt sich der Mops in den Schuh und nimmt ihn mit nach oben. Und Musti, der seinen Schuh natürlich braucht, er will in den Deutschunterricht, geht nach oben und stößt dort auf die tote alte Frau. Und so nimmt das alles seinen Lauf.
Weil die drei denken, wenn sie jetzt nicht die alte Tote entsorgen, sind sie die Ersten, die verdächtigt werden.
Musti weiß, ihm als geflüchteten Arabischen, auch noch muss man ja auch sagen, Mann, wird natürlich als Erstes vorgeworfen, was mit ihrem Tod zu tun zu haben. Also das ist sein Gefühl. Und Rabea hat sowieso Angst. Also sie hat sowieso immer Sorge, dass sowas passieren könnte. Und Queen Tiger ist da schon auch ein bisschen manipulativ, weil sie weiß, das ist jetzt der Moment, zu einer bedeutenden Magierin aufzusteigen. Sonst macht sie immer so eBay-Kleinanzeigen-Zauber, die immer irgendwas mit Liebe und Treue zu tun hat. Und sie hat echt die Schnauze voll davon. Und sie hat nur darauf gewartet, dass sowas passiert. Und jetzt kann sie eben sich selbst üben an dem Wiederbelebungszauber, von denen es zwei gibt. Einen, den mit den toten Hühnchen und dann die Alraune. Und deswegen manipuliert sie auch ganz schön. Also sie verstärkt nochmal die Ängste der anderen beiden und bestätigt sie, damit sie nach oben kommen und ihr dabei helfen. Und das Blöde ist jetzt natürlich, dass so ein Zauber Spuren hinterlässt. Und danach wird es natürlich richtig schwierig, dann noch zu sagen, dass man nichts mit der Toten zu tun hatte. Also sie manövrieren sich immer tiefer in die Scheiße, um ein bisschen beim Titel zu bleiben.
So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, habe ich schon gemerkt, ich könnte schon wieder loskichern, weil das ja so eine Überbietungsdramaturgie auch hat. Ja, also wenn man denkt, also das kann jetzt nicht getoppt werden, dann lehnst du dich erzählerisch noch mehr aus der Kurve und setzt noch eins obendrauf. Ich weiß, die Frage ist nicht sehr beliebt, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wie kommt man auf sowas, dass das einfach ein solcher wilder Ritt werden kann?
Ja, es hat sich so ergeben. Als erstes hatte ich eine junge Frau vor mir, die Vogelgeräusche macht. Und zwar nicht so pfeifend, sondern wirklich so wie die Vogelgeräusche, die man so ausschreibt. Ich hatte das zufällig auf einem Flohmarkt gesehen, so ein dickes Buch mit Vogelgeräuschen, wo dann irgendwie draufsteht, die Rohramsel macht trü trü tralala, also dann so richtig mit Lautschrift festgehalten. Und ich fand das alles sehr absurd und lustig. Hab dann aber etwas später eben dieses Bild vor mir gehabt. Und ich habe mich gefragt, warum macht diese junge Frau diese Vogelgeräusche?
Da muss ich kurz nachfragen. Also dieses Bild, dass diese Frau, eine junge Frau macht Vogelgeräusche, das war einfach da in deinem Kopf?
Ja, das war so eine Ahnung. Und ich wusste aber mehr nicht. Und dann habe ich aber angefangen, drüber nachzudenken. Wieso macht diese Frau diese Vogelgeräusche? Und da war für mich das Naheliegendste, ja, sie hat Angst. Und vor was hat sie Angst? Und da habe ich dann mal so, glaube ich, innerlichen Cut gemacht und habe einfach auch noch so ein anderes Thema gefühlt. Und zwar, es war die Zeit, die ja immer noch so geblieben ist, leider, in der Menschen, die geflüchtet sind, kriminalisiert worden sind ohne Ende. Und ich so ungerecht empfunden habe, dass Menschen, die so eine Leiterfahrung machen mussten, dass die auch noch mal so eine Rassismuserfahrung machen müssen. Aber nicht nur Menschen wie jetzt Musti, sondern auch Menschen, die einfach arabisch gelesen werden. Also türkische Freunde, türkische Männer, die erzählt haben, die einfach halt hier schon geboren worden sind, auch erzählt haben, dass sogar sie die ganze Zeit das Gefühl haben, lächeln zu müssen in der U-Bahn, um zu zeigen, dass sie nichts Böses wollen, um wiederum nicht auf Feindseligkeit zu stoßen. Und ich finde, so aufgebauscht war und ist die Gesellschaft. Und ich habe dann gleichzeitig auch einen Menschen kennengelernt. Ich hatte Deutsch unterrichtet in dieser Zeit, der seinen Bruder verloren hat im Syrienkrieg. An dem Tag, an dem er bei mir im Unterricht saß, kam der Anruf. Ich habe dieses Leid gesehen und wusste aber auch, ihm ist nicht mehr geholfen. Er hat auch gesagt, er wäre lieber dort geblieben und gestorben. Und ja, diese ganzen Eindrücke, die ich hatte und eben dieses Zeitgefühl, war auch etwas, was eine Dringlichkeit wurde tatsächlich. Ich wollte auch diese Geschichte erzählen. Und so kam dann dieses Jahr, dann bringe ich die doch irgendwie zusammen, diese beiden Themen. Also dann setze ich die doch zusammen und erzähle dann zwar nicht die Geschichte über Musti, einen Menschen und seiner Fluchtgeschichte, sondern ich erzähle, was passiert denn in diesen betreuten Wohnen, wenn man da Personen aufeinanderstoßen lässt, die halt Teil dieser Gesellschaft sind. Das wurde dann so die Geschichte ein bisschen. Also ich wusste, Rabea, stellvertretend für das Gefühl der Gesellschaft, hat Angst vor Musti. Und der mit seinem großen Rucksack da jeden Tag zu seinem Deutschunterricht geht und sie beobachtet ihn aus dem Fenster und denkt sich, ja, was wird er jetzt machen? Und dann war das aber noch nicht die Geschichte. Also ich wusste, da muss jemand rein mit einer ganz anderen Geschichte noch. Und es muss hier ein bisschen absurd werden, weil sonst, was ist das für eine Geschichte? Und so kam dann Queen Tiger rein. Also die war dann für mich einfach wichtig, um nochmal ein ganz anderes Gefühl mitzubringen. Und die reiben sich gegenseitig. Jeder für sich reibt sich extrem. Und mir hat der Gedanke wahnsinnig gefallen, dass Rabea sich immer entscheiden muss, dieser Angstvergleich, wer jetzt gerade gefährlicher ist. Also die Voodoo-Hexe oder der angebliche Islamist.
Da triffst du, würde ich sagen, oder hast ganz früh eine sehr radikale Entscheidung getroffen, nämlich, dass du das Ganze ja wahnsinnig witzig erzählst, beziehungsweise eben aberwitzig. Also so wie du jetzt gerade vorhin berichtet hast, wie du diesen jungen Geflüchteten in deinem Sprachkurs hattest und der dort diesen Anruf hatte, vom Tod seines Bruders erfahren hat. Das hast du so im Ton völlig anders erzählt. Ganz, also so, wo ich so denke, ja, da hätte auch ein Buch draus werden können. Du hast dich aber für was anderes entschieden, nämlich für ein, wie ich finde, grandioses Spiel mit Vorurteilen, die du allesamt zusammenführst. Also dein Musti hat eben einen langen Rauschebart, der sagt immer Inshallah und so weiter. Und also jede der Figuren tut eigentlich alles dafür, dass man sagt, ja genau, so sind sie. Und natürlich, wenn man dann dranbleibt, erreichst du eben auf, und das finde ich ganz toll, so hochunterhaltsame Art und Weise das Gegenteil. Du ermöglichst eine Umkehrung des sonst üblichen Denkprozesses. Das ist aber ein großes Risiko. Oder bist du einfach so, dass du eher eine, also ich meine jetzt überhaupt nicht lustig im Sinne von verharmlosen, das ist es ja ganz und gar nicht, aber eben nicht, wenn was eh schon schwer ist, dann packe ich nochmal zig Kilogramm schwere Traurigkeit und womöglich Pathos drauf, sondern du entscheidest dich für die Absurdität eher, habe ich den Eindruck.
Ja, bei diesem Text auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du den Text so liest und das so siehst, und das war ja auch meine Hoffnung. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch später dann, als der Text schon geschrieben war, weil der Schreibprozess selbst war eher ein Rausch. Und ich dachte auch nie, dass der veröffentlicht wird, ehrlich gesagt. Also die Zeichen standen eher dagegen. Aber ich hatte dann nach dem Schreiben schon Sorge, wenn ich jetzt da einen Ausschnitt nehme und den gerade halt vor jungem Publikum lese in Schulklassen, ob ich da nicht auch Gemüter verletze, die vielleicht nicht verstehen, wie es gemeint ist, weil sie ja nicht das ganze Buch als Ganzes sehen. Also die Sorge hatte ich und habe sie auch immer noch. Und bis jetzt, Gott sei Dank, bei Lesungen war das nie so. Also ich hatte das Gefühl, die Jugendlichen haben das schon immer verstanden.
Und wenn du sagst, vielleicht versteht es jemand nicht so, wie es gemeint ist, wie ist es denn gemeint?
Ich nehme einfach diese ganzen Stereotype oder die Zuschreibungen, die einfach greifbar waren. Und vielleicht wurden sie weggeschwiegen oder so, aber man hat sie gefühlt, fand ich. Und ich habe sie einfach alle genommen. Alles, was ich so greifen konnte, habe ich genommen und dann so als Klischees diesen Figuren quasi so zugeworfen. Aber mit der Hoffnung, dass die dann einfach implodieren oder vielleicht eher explodieren und dass der Mensch dann gezeigt wird. Also dass man Musti nicht mehr durch Rabeas angstgeprägten Blick sieht, sondern anfängt auch das zu hinterfragen, noch bevor sie es macht, und einfach Musti als Mensch sieht und seine Geschichte sieht. Also dass man hinter diesem Vorhang an Klischees einfach diese Menschen sieht und ihre Geschichte. Und Musti hat ja jetzt selber eine sehr dramatische Geschichte, aber auch Queen Tyga und Rabea auch haben sehr verletzliche Erfahrungen gemacht. Und es ist mir wichtig, das freizulegen. Also, dass hinter diesen ganzen vielen Zuschreibungen Menschen stecken, die sich einfach sehnen nach Freundschaft, nach Liebe. Ja, und dann auch sich gegenseitig eben unterstützen können und eine Gemeinschaft bilden. Das ist vielleicht so mein Wunsch gewesen.
Das ist, was jetzt mein Lesen betrifft, voll und ganz aufgegangen, weil dadurch, dass du diesen Trommelwirbel an Klischees, Stereotype, Zuschreibungen freisetzt, ermöglichst du nicht nur deinen Figuren, sondern auch uns LeserInnen diesen Prozess, dass man nämlich beim Lesen sehr oft denkt, oh verdammt, ja genau, das habe ich auch schon gedacht. Oder das kommt mir vertraut vor, warum denkt man sowas eigentlich? Und du machst also diesen Blick zugänglich. Und ich persönlich glaube, dass es was ganz Wichtiges ist, dass man das überhaupt mal tut und dass man es eben, so wie du das schaffst, nicht mit einer Moralkeule verbindest, sondern es hat sowas Befreiendes auch tatsächlich, nicht zuletzt durch das immanente Lachen, weil es eben so überzogen ist. Auch das, was dann passiert, ist ja alles andere als Normalität, sage ich mal, dass man wirklich auch in diesem Lachen einen Erkenntnisprozess haben darf, den man sonst vielleicht nicht hätte, weil es zu schwer wäre, es alles so zu sehen.
Das ist schön, dass du das so empfindest.
Ich weiß aber auch, dass du andere Erfahrungen gemacht hast. Wie war es denn, als du dann das Manuskript rausgeschickt hast und hofftest, dass ein Buch draus wird?
Ich hatte zu der Zeit schon eine Agentur und die hat sich sofort von diesem Projekt verabschiedet, also schon nach dem ersten Kapitel. Und meinte, ich kann danach gerne wieder mit einem anderen Projekt kommen, aber da sind sie raus. Das war natürlich nicht besonders ermutigend. Und ich habe aber weitergeschrieben. Ich muss sagen, der Text hatte auch trotzdem seine Fans. Also ich wurde dann zum Beispiel bei der Bayerischen Akademie des Schreibens, da ist auch so ein Auswahlprozess, ob man da mitmachen kann bei dieser Romanwerkstatt. Und Katrin Lange war dann totaler Fan. Und das hat mich dann schon auch wieder ermutigt. Aber ich habe auf jeden Fall diesen Text trotzdem schreiben wollen und habe dann Einladung bekommen auch von einer Lesebühne. Da hatte ich auch schon gelesen. Also der Betreiber kannte mich. Und der hat dann einen Tag, bevor dieser Auftritt war, hat er sich dann aber angeguckt, was ich da eigentlich lese und hat mich dann sofort angeschrieben, meinte, es geht überhaupt nicht. Also ich soll doch bitte da auftreten und sagen, du hättest dich umentschieden und hättest jetzt einen anderen Text dabei. Also der hat so richtig Sorge gehabt, dass ich ihm da den Abend kaputt mache. Dann habe ich ihn aber trotzdem gelesen. Und das hat mich, glaube ich, da so aufgeregt. Er hat mir genau erzählt, was lustig ist und was nicht. Also er hat mir dann erklärt sozusagen, wie ein guter Text ist und dass das halt keiner ist. Und natürlich hat mich das sehr, ja, irgendwie doch mitgenommen. Ich war ja noch sehr am Anfang und noch sehr sensibel und wusste selbst nicht genau, was ich da eigentlich mache. Das war dann irgendwie Trotz. Ich dachte mir, nee, ich lasse mir jetzt hier nicht das Wort verbieten. Und entweder er erklärt, warum ich den Text nicht lese, dann lese ich einen anderen oder ich lese ihn selber. Das war dann so eine Art Mutprobe auf der Bühne.
Und wie ist es angekommen?
Gut, ist gut angekommen. Also es hat mich auch erleichtert und er war danach auch sehr erleichtert.
Du hast gerade das Wort Mut verwendet. Woher hast du denn diesen Mut genommen, genau so, genau darüber zu schreiben?
Ich weiß nicht, damit, es klingt jetzt nicht so heldinnenhaft, wenn ich sage, vielleicht dachte ich, das Buch wird sowieso nie veröffentlicht und ich schreibe das eher für mich. Das wäre so ein Gedanke, den ich aber habe. Und das andere war, die Fragen kamen eigentlich erst, als es schon geschrieben war. Und beim Schreiben wollte ich diese Geschichte eigentlich einfach schreiben. Ich glaube, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob es mutig ist oder nicht.
Was sicher ein Glück ist, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das sonst so nicht, weiß ich nicht, eben dich vielleicht der Mut verlassen hätte. Und ich denke natürlich da schon auch an ein bestimmte, also gesellschaftliche Rücksichtsnahme, dass man sagt, PC ist inzwischen, ist ja schon fast wieder ein Schimpfwort, aber es war ja mal positiv gemeint, ja, dass man vorsichtig ist miteinander und so weiter. Und das kann sich aber mit der Kunst und mit dem Erzählen wirklich sich gegenseitig im Wege stehen, das würde ich schon sagen. Und da hast du einen riesen Sprung hingelegt, weil du sagst, also ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber wenn man es liest, hat es sowas von, pfeife ich drauf, ich möchte und muss das jetzt genau so erzählen, sonst werde ich auch meinen Figuren nicht gerecht. Ist an dem Gefühl was dran?
Ja, total. Also Queen Tiger könnte sich gar nicht höflich oder rücksichtsvoll ausdrücken, weil ihre Art ist ja eben die Rücksichtslosigkeit erstmal, was erstmal augenscheinlich, was auch wichtig ist für die Reibung in dieser Geschichte. Ja, sie muss so sein, weil sonst funktioniert nichts mehr. Wenn Queen Tiger beleidigend ist, entschuldigt sich Rabea bei Musti und sagt, sie kann nichts dafür. Sie ist halt einfach, sie hat halt keine Neuronen ausgebildet und sie hat keine Gefühle und dann sagt Musti, ich sehe da aber sehr wohl Gefühle und dann weint halt Queen Tiger gerade. Und ich glaube, ich erzähle einfach so die ganze Zeit, während ich aber genau das Gegenteil zeige. Also es ist irgendwie so ein, ich schreibe vielleicht Sachen, die hart klingen und gleichzeitig machen die Figuren alles, dass man sieht, dass es so eben nicht ist. Also sie widersprechen quasi durch ihre Handlung dem Gesagten.
Du hast ja einen orientalischen Migrationshintergrund. War das für dich wichtig, um überhaupt so schreiben zu können?
Ich glaube schon, weil für mich sind zum Beispiel so Wörter wie Inshallah haben nichts mit irgendwie was Islamistischem zu tun. Meine Familie benutzt Inshallah auch und es sind einfach Wörter, die zum Alltag dazugehören. Also für mich hat das nichts Fremdes oder auch der Islam hat nichts Fremdes. Meine Oma hat dann, je älter sie wurde, desto mehr hat sie zum Islam gefunden, sagen wir es mal so. Sie wollte sich da vielleicht auch noch eine Tür offen halten. Vorher war sie so sehr Atatürk und Atheistin, aber ja, das hat sich dann sehr gewandelt und für mich sind diese Menschen auch aus dem Dorf meiner Mutter, die dann auch religiös sind, auch manche Männer mit ihren Bärten und so. Für mich haben die überhaupt nichts, ja, irgendwie Fremdes. Vielleicht war das ein wichtiger Aspekt, dass so der Islam selber für mich nichts Außergewöhnliches ist. Es ist für mich genauso selbstverständlich, wie wenn Menschen hier sonntags zur Kirche gehen.
Ist da auch was Autofiktionales tatsächlich dabei bei deinem Schreiben?
Ja, ist es schon. Also da ist die Figur von Rabea. Natürlich mache ich keine Vogelgeräusche und ich pinkel nicht in Flaschen, weil ich Angst habe, in die Küche zu gehen. Aber ich kenne das. Also ich kenne das Gefühl einer Angststörung. Ich kenne das Gefühl am eigenen Leib vor wahnsinnig vielen normalen Dingen Angst und Sorge zu haben. Und ich weiß, wie schrecklich dieses Gefühl ist, sich nirgendwo sicher zu fühlen. Und deswegen ist für mich Rabea auch eine Person, vor der ich wirklich viel Respekt habe. Also ich will sie niemals lächerlich machen, weil wie mutig muss ein Mensch überhaupt sein, so eine große existenzielle Angst zu haben, die einen zerfrisst und trotzdem weiterzumachen und weiterzuleben. Also das ist vielleicht so das, wo ich sagen kann, das fließt aus meinem Leben mit in diese Geschichte.
Wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich ja auch, wie viel wirklich realer erlebter Schmerz da dabei ist. Das ist alles überhaupt nicht lustig. Und auch eben, was du vorher erzählt hast von deinem Sprachschüler. Und dann gelingt dir ein Roman, der natürlich bleibt einem das Lachen im Halse stecken, schon klar, aber man lacht. Da kann ich mich nur noch mehr vor dir wirklich verneigen, weil ich das irre finde, dass du zu diesem Ton gefunden hast. Der Ton prägt natürlich auch die Figuren, ist ganz klar, also die Sprache, der Ton. Alle drei sind mit größtem erzählerischen Respekt behandelt, aber ist eine der Figuren dir am nächsten? Also oder steht dir besonders nahe? Nicht, weil sie dir ähnlich ist, sondern steht sie dir besonders nahe?
Ja, also ich sehe schon Anteile von Queen Tiger in mir, also dieser Wunsch und von Rabea natürlich. Und deswegen steht mir Musti besonders nahe, weil ich so einen Menschen in meinem Leben brauche. Also jemand, der so einfach da ist und mich aushalten kann oder diese Anteile. Und ich finde, so ein Musti ist eine Bereicherung. Den hätte ich auch gerne als Mitbewohner auf jeden Fall, wenn ich selbst im Betreuten wohne. Lebe, hätte ich gerne einen Musti, der dafür sorgt oder der möchte, es klappt ja immer nicht, dass man zusammen isst und der dann bis auf diesen einen Ausreißer eigentlich geduldig ist.
Ja, und da. Du bist eine Geschichtenerzählerin. Ich hatte vorher angedeutet, dass du so eine schöne Geschichte zu deinem Vornamen hast. Kannst du uns die vielleicht nochmal erzählen?
Phyllis heißt im Griechischen Blatt. Und meine Mutter fand schon die Idee zwischen türkisch-griechischer Freundschaft sehr schön. Und im Türkischen heißt Phyllis aber der Sprössling. Also es kann die Blume heißen und der Sprössling. Und meine Mama legt größten Wert darauf, dass es der Sprössling ist, weil das so immer die Hoffnung ist. Also es ist immer dieses Kleine, was gerade im Entstehen ist und neugierig. Das war ihr sehr, sehr wichtig. Und damit hat sie meinen Vater dann bekommen.
Und seitdem trägst du diesen Namen. Ist der für dich so eine Art Leitlinie auch?
Ich bin schon sehr neugierig. Aber ein Sprössling. Ja, ich habe mich, glaube ich, einfach dran gewöhnt. Ich hätte als Kind wahnsinnig gerne Tina geheißen.
Okay.
Ja, und jetzt, ja genau, so super angepasst und bloß nicht irgendwie anders, als ich klein war. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich so heiße, wie ich heiße.
Hast du denn so ein Fremdheitsgefühl auch erlebt? Weil das jetzt doch durchaus immer wieder gefallen ist, dieses Wort Fremdsein.
Ja, also überraschenderweise schon, weil ich werde ja komplett deutsch gelesen. Was ja auch wieder lustig ist, weil eigentlich sehe ich schon so aus wie die türkische Verwandtschaft. Da gibt es ja auch hellere Typen. Aber genau, ich werde deutsch gelesen und ich erfahre überhaupt keinen Rassismus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, durch irgendwelche Gegenden gehe, durch die man besser nicht laufen sollte. Also wenn man nicht deutsch-deutsch aussieht. Also da habe ich Glück gehabt, in Anführungsstrichen. Aber es war schon so, wir kamen aus so einem Münchner Vorort. Also ich bin in München geboren, aber wir sind dann irgendwie an den Vorort gezogen. Und da war ich halt schon die Türkin irgendwie so allein, weil meine Mutter halt, die ist nämlich schon dunkel. Also meine Mutter hat dunkle Haare und eindeutig nicht deutsch. Und da hatte ich dann schon so den Stempel aufgedrückt und meine Mutter hat erzählt, im Kindergarten gab es dann so beleidigende Sätze, Türken stinken und sowas. Also sowas habe ich schon mitbekommen. Und sie wurde dann eingeladen und hat dann Börek mitgebracht, also so türkisches Essen und hat dann versucht, so diese Fremdheit zu überwinden, mir zuliebe, wo ich mir auch sage, toll, dass sie das gemacht hat, aber auch irgendwie schade, dass sie das machen musste. Ich habe ja schon vorhin von den Kindergeburtstagen erzählt, aber es gab auch Kindergeburtstage, auf die ich nicht eingeladen war, wo dann die ganze Klasse eingeladen war. Und das lag dann aber nicht am Bücherlesen. Das war dann später halt schon in der Schule. Wo ich dann erst jetzt, also sehr, sehr viel später, auch ein bisschen verstanden habe, nee, das lag jetzt wahrscheinlich gar nicht an mir persönlich. Das lag halt auch einfach so daran, dass ich vielleicht in der Klasse die einzige nicht ganz Deutsche war. Aber das sind so Sachen, die ich erst später erfahren habe. Und doch, da gibt's schon so einige Geschichten, die mir dann erst später klar geworden sind. Also, dass mein damaliger Biolehrer nicht einfach sexistisch war, wenn er mich zur Seite genommen hat, obwohl ich eine durchschnittsgute Schülerin war und mir gesagt hat, manche Frauen sind gemacht, Kinder zu kriegen und sollten dann nicht irgendwie eine höhere Schule besuchen. Und ich dachte dann, okay, es ist einfach ein sexistischer Arsch. Aber später habe ich gedacht, nee, vielleicht, der hat mich auch die Türkin genannt zwischendurch. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ist es schon auch mehr gewesen. Und ich habe das dann nicht so realisiert, was ja auch schon vielleicht wieder ein Privileg ist, das nicht zu realisieren. Also so schlimm kann es dann nicht gewesen sein. Aber es ist auf jeden Fall schon was, was mich wahrscheinlich in einer gewissen Weise gefärbt hat.
Und es ist sehr schlimm. Also es ist ganz außerordentlich schlimm, was du da erzählst, finde ich.
Ja, aber es ist auch immer so, mit was vergleicht man es? Und es geht natürlich um einiges schlimmer. Ich glaube, dass ich schon aber auch sehr angepasst war als Kind. Also meine Mutter ist eine laute Person und hat schon angeeckt, hat sich nichts gefallen lassen, was ich auch gut finde. Und ich glaube, sie hat sehr viel Rassismus erlebt in diesem Ort und generell im Leben. Und sie hat aber wahnsinnig gekämpft und sich Respekt verschafft und war laut. Und ich war neben ihr, mir war das immer unangenehm, aufzufallen. Und ich war dann eher halt leise.
Und hast offenbar hingeschaut, denn all das, was da eingeflossen ist in dein Schreiben, kommt ja auch nicht von irgendwoher. Hat denn deine Mutter auch, ist von ihr auch was in den Musti eingeflossen, eingeschrieben? Von dem Umgang mit Sprache. Musti ist ja so eine Redewendungsmaschine und vertut sich aber immer, was wahnsinnig lustig ist. Ja. Er stellt immer eine kleine Schraube um, wodurch das Ganze einfach noch eine extra Pointe bekommt.
Nee, aber das habe ich schon geklaut tatsächlich. Da hatte ich auch ein Erlebnis, was ich wahnsinnig lustig fand als Deutschdozentin. Da war nämlich eine russische Kursteilnehmerin im Kurs. Und die hat wirklich gesprochen wie so eine alte Gräfin. Und die hatte nämlich in Russland bereits angefangen, Deutsch zu lernen. Ich weiß nicht, was sie da für Bücher benutzt hat, aber die müssen 200 Jahre alt gewesen sein, mindestens. Ich fand die so toll, die hat natürlich besser Deutsch geredet als ich, ehrlich gesagt. Also die hat sich so wahnsinnig gut und ausgewählt ausgedrückt, aber halt völlig aus der Zeit gefallen, die Arme. Also eigentlich hätte sie das alles nochmal neu lernen müssen. Es war sehr, sehr lustig, wie eine Zeitmaschine.
Man hält was für richtig und kann natürlich überhaupt nicht wissen, dass dem nicht so ist. Das hast du dann dem Musti so ein bisschen unterlegt.
Ja, genau. Und ich mochte auch so gerne, weil Queen Tiger drückt sich ja eher derb aus und benutzt Wörter, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt möchte, dass die eigenen Kinder benutzen. Und das ist natürlich auch so schön, weil sie immer so aggro auf Musti reagiert, weil er diese Redewendungen benutzt und eben da auch so aus der Zeit gefallen ist. Und dabei drückt sie sich halt scheiße aus einfach. Ja. Und so, also dieses, okay, in ihren Augen redet er falsch, aber ja, es gibt halt auch noch andere Perspektiven und dieses Perspektivenspiel gefällt mir auch.
Also das zieht sich vollkommen durch und eben Perspektivenspiel mit dem Effekt, dass man selber die Figuren und man selbst die Perspektive wechseln kann. Bist du auch über eigene Vorurteile und Klischees womöglich gestolpert beim Schreiben, dass du dich selbst ertappt hast?
Oh, oder muss ich drüber nachdenken? Ja, nein.
Zum Beispiel über die Kartoffeln. Ich weiß es ja nicht, aber
Kartoffeln? Was war denn mit den Kartoffeln?
Ich meinte jetzt die Deutschen.
Ach so, ich dachte, ich habe irgendwas über Kartoffeln geschrieben. So irgendein Zauber, magischer Zauber.
Siehst du, so entsteht ein Dialog à la Felis Penzkofer.
Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich. Ich glaube nicht, sonst wüsste ich es ja, oder? Aber ich rufe dich nochmal an, wenn ich denke, ich habe jetzt irgendwas Falsches gesagt.
Nein, nein, nein. Das ist ja für den Moment jetzt. Und wenn dir da nichts einfällt, umso besser. Jetzt will ich aber natürlich noch unbedingt hören für alle anderen nochmal, wie es dann dazu gekommen ist, dass alles im Grünen veröffentlicht worden ist. Da hat es ja doch noch auch was gebraucht, oder?
Ja, das war wahnsinniges Glück. Ich hatte ihn bereits angefangen, zu einem Drehbuch zu schreiben, weil ich dachte, ja, als Buch kann ich es eh vergessen. Also so war meine Erwartungshaltung. Und ich dachte, als Drehbuch funktioniert das auch ganz wahnsinnig gut, weil es eher als Dreiakter geschrieben war. Und dann hat ein Freund von mir sich gemeldet, Dennis Pfaber, der auch schreibt. Und der meinte, er hätte eine Freundin. Und die könnte mich ein bisschen beraten, so was Jugendbuch angeht, weil davor meinte eine andere Freundin, die schreibt, Nawa Ibrahimi, meinte, sie hat es nämlich gelesen und sie meinte, für sie klingt das eher wie ein Jugendbuch. Also es könnte, ganz vorsichtig hat sie gesagt, es könnte ein Jugendbuch sein. Genau, ach sorry, jetzt wird das alles irgendwie ganz chaotisch.
Überhaupt nicht. Ich höre dir gebannt zu. Also du hattest es als Erwachsenenroman konzipiert.
Ich hatte es als Erwachsenenroman konzipiert. Oder gar nicht über die Zielgruppe nachgedacht. So war das eigentlich. Und sie hat das dann gelesen und meinte, das könnte ein Jugendbuch sein. Genau. Und das habe ich wiederum Dennis erzählt. Und er meinte dann, er könnte mal Sarah Jäger, die ist ja auf jeden Fall auch ein Begriff.
Ja,
natürlich. Könnte er fragen, weil die ist ganz tolle Jugendbuchautorin und vielleicht könnte sie mir ein bisschen so helfen mit, was ist ein Jugendbuch und so weiter. Und dann habe ich Sarah Jäger angeschrieben und sie meinte irgendwie sofort so, hey, cool, ich schicke einfach das Exposé mal an meine Lektorin. Vielleicht gefällt ihr das ja. Und ich meinte, okay. Und sie meinte auch, allerdings macht ihr nicht so viel Hoffnungen. Also es gibt da sehr wenig Plätze für Buchveröffentlichungen im Jugendbuch. Und dann habe ich das aber an Christiane Steen geschickt, an ihre Lektorin. Und die hat das einfach direkt genommen. Und sie hat mich auch nochmal total unterstützt beim Weiterschreiben, weil ich wusste auch nicht genau, ob ich vielleicht die Sprache ein bisschen zurückhaltender machen sollte.
Im Hinblick darauf, dass es ein Jugendbuch ist, meinst du jetzt?
Mhm. Und sie war so, nein, um Gottes Willen, mach weiter so. Also sie mochte einfach diese wilde Version sehr. Und so wurde das was.
Also Christiane Steen ist die Programmleiterin des Rotfuchs Verlages. Also eine ganz erfahrene Frau, die da seit Jahrzehnten, ich glaube, ich trete ihr damit nicht zu nahe, verfolgt, was in der Kinder- und Jugendliteratur passiert.
Sie war wirklich die Erste, der es dann direkt geschickt hatte und ja, sie fand das toll. Ja, es war ein Wahnsinnsglück.
Und damit bist du auch beim Jugendbuch geblieben, oder?
Genau, damit bin ich bei ihr geblieben und fühle mich auch wahnsinnig gut bei ihr aufgehoben und hoffe, es geht auch noch länger so weiter. Also dann habe ich Leuchtfische mit ihr zusammen gemacht und jetzt steht ein drittes Projekt an. Und auch dank des Kranichsteiner Stipendiums wird das wahrscheinlich ein sehr entspanntes Schreiben und ein sorgloses. Das wäre jetzt der dritte Roman und der soll im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen. Und ich bin gerade quasi am Anfang.
Und kannst du dir das bewahren, dass du sagst, ich schreibe Jugendliteratur, aber ich schraube jetzt nicht an meiner Sprache oder an meinem Zugriff, sondern ich schreibe so, wie ich schreibe?
Ich glaube, dass jede Geschichte einen eigenen Ton braucht. Ich glaube nicht, dass ich diesen Ton jetzt, den ich bei Alles im Grünen hatte, ich glaube nicht, dass der durch andere Geschichten trägt. Da glaube ich, brauche ich den nicht. Zum Beispiel bei Leuchtfische ist der Ton komplett anders. Es wäre also deswegen nichts in Stein gemeißelt, was hier ab jetzt mein Motto sein wird. Aber da ist der Ton komplett anders, weil es würde überhaupt nicht zur Geschichte passen, die ganz anders geschrieben ist. Und jetzt für den dritten, da werde ich wahrscheinlich noch den Ton suchen müssen, denke ich. Aber ich sehe jetzt da nicht so ein Alles im Grünen Ton, wenn ich drüber nachdenke.
Ich möchte noch mal zum Kranichsteiner Literaturstipendium zurückkommen. Da hieß es in der Jurybegründung, Phyllis Penskofers Roman ist ein herrlich unkonventionelles Potpourri an Skurrilitäten. Dabei erzählt die Autorin sprachgewaltig und pointiert, rasant und brüllend komisch, mit liebevollem Blick für ihre Figuren. Gleichzeitig schreibt sie so frech und frei von jeder Scheu vor brisanten Themen, dass einem beim Lesen das Lachen zuweilen im Halse stecken bleibt. Ein ganz und gar aufrüttelndes Leseerlebnis. Und schließlich bleibt die Frage, wer ist hier eigentlich verrückt? Und mit der Frage würde ich gerne enden im Grunde. Wie siehst du das denn in heutigen Zeiten? Du bist gerade im schönen Südspanien. Wer ist hier eigentlich verrückt und vielleicht noch drangehängt? Und welche Rolle kann dann die Literatur spielen?
Oh Gott, und das soll jetzt das Schlusswort werden.
Ich habe es auch gerade gedacht. Das ist vielleicht ein bisschen gemein.
Da muss ich leider aussteigen, Christine. Also ich melde mich nochmal in 2 Wochen, weil ich dann so eine schöne Rede über, wer ist eigentlich verrückt.
Wenn du deine Doktorarbeit beendet hast.
Genau.
Ah, herrlich.
Ja, nee, ich schweige da jetzt dazu. Sorry. Aber ich, also kommt drauf an, wie man verrückt definiert. Und ich finde, es ist schön, dass man Verrücktheit hat im Leben, sonst wäre es ja schrecklich angepasst. Und ich glaube, man kann sein verrücktes Potenzial gerne füttern, um irgendwie ja auch lachen zu können. Es ist so schwer, darauf zu antworten, weil es immer so eine Definition von Verrücktheit gibt. Und Verrücktheit kann total positiv bewertet werden, so wie ich es jetzt gerade mache. Allerdings, wenn ich an einen verrückten Präsidenten denke, in den USA.
In der Türkei.
Genau. Also ich finde, es gibt viele verrückte Präsidenten im Moment. Dann ist es ein negatives Verrücktsein, weil es kein lebenswertes ist, sondern etwas eher, was viele Leben kaputt macht. Also es kommt so auf die Definition des Wortes an. Deswegen tue ich mir schwer, da jetzt was Weises, Schlagfertiges zu sagen.
Hast du schon. Es ist perfekt. Und alles, was wir jetzt über alles im Grünen und über dein Schreiben und Feilen und Arbeiten, aber auch nicht davon abrücken, erfahren haben, zeigt uns ja auch, welche Rolle du der Literatur und dem Erzählen eben zuerkennst. Liebe Phyllis, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch. Danke.
Ja, danke dir. Es war sehr schön.
Und genieß die Flitterwochen vollends.
Ja, danke. Ja, es flittert sich langsam aus hier. Aber ja, wir geben unser Bestes, die nächsten 2 Tage noch auszukosten.
Und wir freuen uns dann auf deinen 3. Roman.
Ja.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 102. Freigeistern-Folge. Das war Wahnsinnsgeistern. Das Gespräch mit der Autorin Phyllis Penzkofer. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 24. April, dann wieder mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch wohldosierten Wahnsinn und belebende Verrücktheit. Ich wünsche euch tiefgehende Gedanken und Gelächter. Ich wünsche euch die Lust des Fabulierens, des Lesens und des Bücherentdeckens. Ich wünsche euch die Sonne Südspaniens und den Frühling hierzulande. Und ich wünsche euch frohe Ostern und frohe freie Tage. Tschüss!